Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einem neuen Krautzone Audio Podcast. Mein Name ist Florian Müller und ich begrüße Redakteur Fredericus Versago. Hallo.
Ja, hallo in die Runde und auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer.
Ja, und vielleicht haben es einige schon gesehen. Wir haben es ja jetzt angedeutet. Wir koppeln gewissermaßen den Geschichtspodcast aus als eigenes Format und haben ja jetzt auch im Zuge von Krautzone Plus die Homepage überarbeitet und das heißt jetzt erstmal gar nichts für die Audio-Podcast-Hörer, denn sie sind ja hier trotzdem auf den Podcast gestoßen, aber für die Geschichtsfetischisten, die können jetzt über unsere Webseite kraut-zone.de und dann in der Rubrik Geschichte nur die Geschichtspodcasts hören, über Spotify und den Podcast-Player, also wer da mal reinschauen möchte, sehr gerne tun. Und ja, wir sind jetzt mittlerweile ja schon in der vierten Folge dann angelangt insgesamt und wir haben, wie die letzten Male auch, das Heftthema von Fredericus heute ausgewählt und es geht um Großbritannien, also die bösen Engländer, aber die waren ja nicht immer böse, sondern haben auch eine Vorgeschichte und eine Frühgeschichte, die ja sehr, sehr stark mit der deutschen Geschichte auch verknüpft ist. Und da wollen wir ein bisschen einsteigen. Fredericus, kann man irgendwie den Beginn von Großbritannien festmachen? Wie würdest du da den Start wählen?
Das ist eine interessante Frage insofern, weil das halt ähnlich schwierig ist wie bei uns. Aber wenn man jetzt mal, ich sag mal, von den Wortursprung England, Englisch, herrühren möchte, dann müsste man den Start der englischen Geschichte eigentlich mit der Invasion der sogenannten Angelsachsen gleichsetzen. Also bei uns ist es ja insofern schwierig, weil zum Beispiel der Begriff Deutsch ist ja schon uralt und kommt auch schon in den germanischen Sprachen lange vor der Christianisierung und lange vor den Römern vor. Das heißt ja im Grunde genommen bei uns ja zum Volk gehörig. Also jemand, ja, der Teil.
Theodisk, ne?
Ja, genau. Also jemand, der Teil des Stammes ist, letzten Endes. Kein Fremder, sondern einer von uns. So.
Und ja, ganz wichtig auch, dass dementsprechend jemanden in ein Volk einzubürgern, ist allein logisch nicht möglich, weil eben im deutschen Sprachgebrauch immer die Abstammung relevant war.
So viel dazu. Und bei den Engländern ist es halt ähnlich. Was heißt Englisch? Entschuldigung, nochmal. Bei den Engländern ist es halt ein bisschen anders, weil Englisch bzw. England von dem Volk der Angeln sich ableitet. Und die Angeln zusammen mit einem anderen germanischen Stamm oder Volk, den Sachsen, im 5. bzw. 6. Jahrhundert nach England rüber gemacht ist und das dort besiedelt und erobert haben. Und die Angeln und die Sachsen, die dann halt später auch als Angelsachsen zusammengefasst wurden, haben dort unter anderem auch ihre Sprache mitgebracht, ihre Kultur, ihre Gesetze und haben sich dort mit der vorherigen Bevölkerung zum Teil vermischt. Also die Engländer haben auch einen relativ großen keltischen Anteil, zumindest genetisch. Wobei sich das halt schon unterscheidet, ob sie jetzt nun im Westen siedeln oder vom Westen herkommen, wo halt der germanische Anteil höher ist. Denn im Westen sind die Angelsachsen gelandet in England.
Im Osten.
Entschuldigung, im Osten. Ach, pardon. Ja, genau. Ja. Und im Westen, wo halt die Angelsachsen später hingekommen sind, gibt es halt entsprechend weniger angelsächsischen Anteil.
Ja, genau. Also das sind ja dann die originalen Briten, könnte man sagen, waren ja Kelten, weil ganz Westeuropa war ja sehr, sehr lange keltisch besiedelt und dementsprechend auch die Inselkelten, die dann halt zuerst von Festlandeuropa nach Großbritannien eingewandert sind, aber alles viel, viel früher, also lange vor der Völkerwanderung, lange bevor die Germanen kamen und die, ja, könnte man sagen, Überbleibsel der Kelten sind natürlich sehr wenig, aber man hat ja durch Cornwall, durch Wales, durch Schottland und durch Irland Regionen oder ja sogar Staaten mit einem großen keltischen Einfluss, zumindest bekennt man sich ja dazu, Kelten zu sein und eben auch mit einem großen Anteil keltischer Abstammung, wie man ja mittlerweile dank der modernen Genanalyse weiß. Und wie du gesagt hast, je weiter man dann in den Osten kommt, wird der Anteil der Germanen dann eben größer, weil die Angeln und Sachsen da ihren Hintergrund, ihre Fußstapfen hinterlassen haben.
Ja. Wollen wir erstmal überhaupt klären, woher die Angeln und die Sachsen kommen? Also,
Ja, unbedingt.
ich meine, die Sachsen,
Hyperborea.
die Sachsen, ich meine, den Namen Sachsen haben wir natürlich auch heute noch im Deutschen. Und das muss aber dazu sagen, dass die antiken Sachsen, die auch nach England rüber gemacht sind, nichts mit den heutigen Sachsen zu tun haben, außer den Namen.
Ja.
Warum das heutige Sachsen Sachsen heißt, da gibt es tatsächlich lustigerweise auch einen Heftartikel drüber. Ich weiß gerade nur nicht die Ausgabe, aber
Oh, das weiß ich auch nicht
es ist
mehr.
schon ein Weilchen her.
Ja.
Aber auf jeden Fall
Ja.
gab es da mal eine Art Geschichtsessay über diese Namenswanderung. Aber ursprünglich siedelten die Sachsen, die antiken Sachsen, im heutigen Niedersachsen, weswegen ja auch das Land Niedersachsen heißt. Und von dort aus haben sich im 5. Jahrhundert nach Christus einige sächsische Verbände zusammen eben auch mit den Angeln, die eher noch im dänischen Raum gesiedelt haben, und die Jüten, nachdem das Jütland, also die Halbinsel, auf der Dänemark ist, oder zumindest der Westen Dänemarks ist, gesiedelt haben oder benannt ist, haben sich dann eben Richtung England aufgemacht. Warum? Nun, das ist eine gute Frage. Also es ist natürlich alles Teil dieser Völkerwanderungsbewegung gewesen. Die Frage, warum sie überhaupt erfolgreich in Großbritannien landen konnten, ist daher die wahrscheinlich interessantere Frage, denn also die
Ja.
Insel Britannien, beziehungsweise das heutige Großbritannien, wurde ja seit der Zeitenwende von den Römern erobert und auch verwaltet. Also der erste Römer, der tatsächlich seinen Fuß auf die Insel gesetzt hat, das war ja Cäsar mit mehreren Expeditionen sogar. Aber zu Cäsars Lebzeiten konnte man noch keinen dauerhaften Fuß auf Großbritannien setzen. Erst ein bisschen später in der Kaiserzeit, ich glaube unter Tiberius, hat man dann das heutige Großbritannien dauerhaft in das Römische Reich
Ja.
eingegliedert, wobei man dazu sagen muss, das war eben nicht die ganze Insel, sondern der Teil der Insel, der heute fast deckungsgleich ist mit dem Königreich England. Also der nördliche Teil, im heutigen Schottland, war nie Teil des Römischen Reiches, sondern nur der südliche Teil, das heutige England.
Ja, genau. Und das hat man ja dann im Schulunterricht zumindest so ein bisschen gelernt mit dem Hadrian's Wall. Denn das war ja die große Mauer im Norden Großbritanniens, übrigens nicht die nördlichste, wie man ja oft immer vergisst. Der Antoniuswall war noch nördlicher. Und diese Mauern oder auch diese gesamten Grenzfestungen in Großbritannien haben die Römer gebaut, um sich eben gegen die einfallenden Stämme der Pikten oder ja auch der Skoten, also der britisch wahrscheinlich keltischen Völker im Norden und anfänglich auch im Westen zu verteidigen, bis dann halt im Verlaufe der Jahrhunderte ja, das Land ein bisschen stärker befriedet wurde. Es kam dann, mag diesen Bezeichnung gar nicht, weil ich sie für Quatsch halte. Das ist die sogenannte gallo-römische Mischkultur. Also Gallo von den Galliern, also den Kelten, und dann eben den Römern. Und dieser Begriff wird halt vor allem in Westdeutschland verwendet, wo ich ja auch herstamme. Und es wird dann so getan, dass irgendwie die ortsansässigen Kelten und die zugezogenen Römer sich dann so die Hand gereicht haben und sagen, okay, wir machen jetzt hier eine gallo-römische Mischkultur und ach, das mit den Göttern, das passt ja auch so ein bisschen und dann super. Aber faktisch ist es halt so, dass die städtische Bevölkerung war halt stark römisch geprägt, aber sobald man eben in die Peripherie kam, war das im weitesten Sinne noch ganz normal keltisch. Und ja, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und was ist dann passiert, Friederikus? Denn die Römer wurden schwächer, kann man ja sagen, im Verlauf der Spätantike. Und irgendwann hieß es dann, wir müssen abziehen. Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, im Grunde genommen ist es eigentlich genauso, wie du es gesagt hast. Also 395 nach Christus wurde ja Rom geteilt, wie man ja hoffentlich noch weiß, in Ost- und in Westrom. Und das Weströmische Reich war seitdem eigentlich davon geprägt, immer wieder Opfer von inneren Konflikten zu sein, aber auch von äußeren Bedrohungen. Also 395 ist ja dann ungefähr auch die Zeit, wo es langsam mit diesen Völkerbewegungen losgeht. Und das heißt, die Weströmer vor allen Dingen mussten sich dann immer wieder gegen germanische Stämme wehren, die einfielen, aber auch dann gegen andersartige Völker, also wie zum Beispiel die Hunnen, die dann im 5. Jahrhundert ja bis nach Frankreich
Ja.
vorgedrungen sind, also ins heutige Frankreich hinein. Und um sich dem halt entgegenzusetzen, beschlossen dann die Römer, oder die Weströmer in dem Falle, dass es einfach nicht mehr wert war, Großbritannien militärisch zu verteidigen, beziehungsweise dass man halt die militärischen Kräfte, die man in Großbritannien hatte, oder eben in der Provinz Britannia, abziehen musste, um hinter das römische Kernland besser verteidigen zu können.
Ja.
Und somit hat man dann quasi die Provinz Britannien den äußeren Bedrohungen auf der britischen Insel im Grunde genommen schutzlos ausgeliefert, obwohl ja die Römer eigentlich nie das Land politisch aufgeben wollten. Aber es war halt mehr oder weniger die politische Notwendigkeit oder die militärische Notwendigkeit, die Truppen
Ja.
abzuziehen.
Man hat ja dann die lokalen Fürsten, haben die Römer ja generell bei ihren Expansionen immer mit in die Machtstruktur mit eingebunden. Und in Großbritannien war es auch so, dass es halt eben keltische Adlige oder keltische Fürsten gab, die natürlich in der Verwaltung auch mitgeholfen haben oder mitgearbeitet haben. Und die haben ja dann auch offiziell die Macht übernommen, ohne die Römer. Also vielleicht kann man sich so vorstellen, die Römer sagen, ja, sorry Jungs, wir müssen jetzt wieder zurück, ihr macht das schon. Und ja, sie haben es aber nicht so gemacht, denn da hat nicht lange gedauert, dass dann eben die Germanen dann angekommen sind.
Genau. Die Germanen, nun, also die Sachsen vor allen Dingen und auch die Angeln haben vorher schon so Plünderungszüge an den Küsten der Nordsee gemacht. Und man weiß auch gar nicht genau, warum sie jetzt in Großbritannien gelandet sind, insofern, dass sie halt vermutlich auch schon von den Kelten dort angeworben wurden. Also es war ja in dieser Zeit dann schon üblich, sogenannte Föderati anzuwerben in Rom. Also halt, wenn man so möchte, Barbaren, die halt im Dienste der Römer für die Römer gekämpft haben. Also es waren dann halt vor allem germanische Krieger. Das ist ja dann auch teilweise arg nach hinten losgegangen, im Verlauf der römischen Geschichte. Und in Großbritannien war es möglicherweise ähnlich, dass halt nachdem die Römer abgezogen sind, die Kelten dort, die keltischen Stämme dort, germanische Föderati angeworben haben, um sich vor allem gegen die Pikten und Skoten, wie du es bereits erwähnt hast, im Norden zu verteidigen. Und dann irgendwann die Föderati gemerkt haben, ja, wir haben ja eigentlich die eigentliche militärische Macht, also nun, was wollen sie denn noch machen? So ganz genau weiß man es allerdings nicht, denn es gibt kaum schriftliche Quellen darüber. Beziehungsweise, also sind halt sehr, sehr rar gesehen oder sind halt verloren gegangen im Laufe der Zeit.
Oder sehr spät dann, also mehrere hundert Jahre später
Oder
erst
mehrere hundert Jahre später erst,
aufgezeichnet
genau.
worden.
Also es gibt zum Beispiel, das steht, glaube ich, auch im Heftartikel, zwei mythische Anführer der Sachsen namens Hengest und Horsa. Und wer sich wundert, dass sich die Namen noch mit gewissen Wörtern ähneln, ja, es heißt im Grunde genommen Hengst und Pferd, also Horsa halt das germanische Wort für Pferd oder zumindest auch das Wort,
Horse im Englischen
genau, wo
dann,
sich
ja.
das englische Horse ableitet, die halt von den Kelten gerufen wurden, um halt ihr Land zu verteidigen und dann halt schnell gemerkt haben, naja, also wir können ja selbst hier siedeln und dabei die Kelten zurückwerfen und dann kann man eigentlich sagen, dass ungefähr ab 450, also 50 Jahre ungefähr nach der Teilung Roms und auch ungefähr 40 Jahre nachdem die Römer abgezogen sind, also das war ungefähr 407 nach Christus, als die Römer abzogen, dass dann halt die Angelsachsen in größerer Zahl gekommen sind und eigentlich das Land dann auch genommen haben.
Ja.
Wie das genau ablief, weiß man eigentlich auch nicht. Also im Sinne von, wie brutal war das? wie friedlich war das? Man weiß, dass es zu Kämpfen gekommen sein muss. Das ist immer der Fall, aber man weiß halt nicht, in welchem Ausmaße es, ich sag mal, genozidal war. Beziehungsweise in welchem
Ja.
Ausmaße die Kelten so stark dezimiert wurden, dass man halt von einem modernen Sprech, von einem Genozid sprechen kann. Also man hat lange gedacht, das wäre, glaube ich, tatsächlich sehr brutal gewesen, aber es ist gar nicht so krass gewesen, wie man halt glaubt. Gerade weil man ja halt bei den Engländern, gerade im Westen Englands, ja noch einen hohen keltischen Anteil nachweisen kann. Das heißt, es muss dann irgendwann zur Vermischung gekommen sein, beziehungsweise dazu, dass halt zumindest die keltischen Frauen überlebt haben. Und
Ja.
es gibt auch, wie gesagt, dadurch, dass man halt so eine dünne Quellenlage hat, gibt es auch kaum Personen oder historische Figuren, die man greifbar machen kann. Also einer der wichtigsten spätantiken Quellen aus dem 6. Jahrhundert ist zum Beispiel der Kelte, der christliche Kelte, also ein Kelte, der zum Christentum konvertiert ist, der namens Gildas oder Gildas der Weise, der innerhalb beschreibt, wie die Angelsachsen England erobert haben und zum Beispiel von einer Schlacht am Mons Badonicus berichtet. Wo dieser Mons Badonicus ist, also dieser Badonicus-Berg, ja, keine Ahnung, ob diese Schlacht überhaupt so stattgefunden hat, man weiß es nicht. Aber fest steht, dass sie halt zumindest erwähnt wird. Und so zieht sich das dann halt durch die ganze Landnahme. Also es gibt zum Beispiel auch einen römisch-britischen Anführer namens Ambrosius Aurelianus, der auch nicht wirklich historisch fassbar ist, aber der wahrscheinlich die Kelten in dieser Schlacht von Mons Badonicus geführt haben soll. Aber wer das nun ist, man weiß es nicht. Später, im Mittelalter, hat man ihn häufig entweder mit Merlin identifiziert oder sogar mit dem legendären König Artus. Also er scheint wohl ein Vorbild für diese Sagenwelt gewesen zu sein, aber wie gesagt, es gibt keine
Ja.
fassbaren Daten dazu.
Ja, das ist immer das Thema mit dem Frühmittelalter, dass halt die Quellenlage wirklich so bescheiden ist, insbesondere halt in Nordwesteuropa, wo ja auch die Schriftkultur deutlich rarer gesät war als jetzt in den Mittelmeergebieten. Ein Satz noch dem genetischen oder dem biologischen Austausch, dem Bevölkerungsaustausch. Auch das ist ja, muss man sich ja auch klar machen, wenn man heute die Genetik von heutigen Engländern analysiert und dann findet man halt raus, okay, in Wales sind die irgendwie zu 50% identisch mit keltischen, britischen Gräbern. Also man analysiert halt eben die DNA von Grabfunden, wo das noch geht, und das vergleicht man eben mit den Leuten heute und dann bekommt man so eine Art genetisches Profil. Aber das ist natürlich auch sehr schwierig, weil man untersucht dann zum Beispiel meistens nur Haplogruppen oder Chromosome und dann sieht man halt, okay, die stammen dann vielleicht väterlicherseits, vielleicht mütterlicherseits von diesen und diesen Leuten ab. Oder beziehungsweise das ist mit drin, aber das kann ja dann sein, dass das auch nur ein Pfad ist. Also dass halt einer der ja hunderten Urgroßväter, die die untersuchte Person hat, eben keltischen Ursprungs war. Also das ist das immer sehr, sehr dünn. Und dann weiß man natürlich auch nicht, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es halb-halb, wurden halt die keltischen Männer getötet und die Frauen halt eben dann in den Stamm integriert? Oder ist dieser Zusammenfluss einfach danach über die Jahrhunderte hinweg einfach entstanden, gewachsen, vermischt? Und daraus lässt sich dann eben schwer immer eine Aussage treffen. Genau, aber man kann es sich vorstellen, die Germanen haben nach und nach das Land eingenommen. Die Gebiete wurden größer, die Briten, die Kelten wurden zurückgedrängt. Wie ging das da weiter? Konnten die Germanen dann ihre Herrschaft konsolidieren?
Was heißt konsolidieren? Also ja, sie haben sich ja dann letzten Endes dort angesiedelt. Allerdings jetzt nicht in einem großen englischen Reich oder so, sondern es gab mehrere Königreiche. Also ähnlich wie bei uns eigentlich, gab es dann so mehrere Stammesverbände, die sich dann halt zu Königreichen zusammengefunden haben. Und man spricht im Falle Englands von der sogenannten Heptarchie, also von der Siebenherrschaft, sieben germanischer, angelsächsischer Königreiche. Und das waren Essex, Sussex und Wessex, die drei.
Ja.
Da merkt man schon an den Namen, das sind also Sex im Sinne von, also der Sachse steckt da drinne. Und Essex,
Ja.
Sussex und Wessex heißen eigentlich nichts anderes außer als Ostsachsen, Südsachsen und Westsachsen.
Ah, okay.
Also das waren mit die bedeutendsten Königreiche und auch Wessex sollte später eine große Rolle spielen in der Einigung Englands. Kent ist dann noch das nächste Königreich, das vierte. Das liegt im heutigen äußersten Südosten, also Dover zum Beispiel, wo man dann ja ankommt, quasi das gegenüber liegt zur französischen Küste. Das liegt in Kent, ebenso wie das berühmte Canterbury mit dieser berühmten Kathedrale und den Canterbury Tales. Also das ist alles in Kent. East Anglia, also Ostanglien, ne? Und da merkt man halt, da stecken die Angeln drinnen. Das war also das Gebiet, wo die Angeln gesiedelt haben. Das liegt so nordöstlich von London. Und dann gibt es noch Mercer oder Mercia. Das liegt in den heutigen Midlands. Und Northumbria.
Mertien.
Ja, Mercien, genau auf Deutsch. Und Northumbria oder Northumbria, Nordumbrien auf Deutsch. Das liegt dann sehr weit im Norden, schon fast an der schottischen Grenze. Genau.
Ja.
Und das sind quasi die sieben großen Königreiche, wie sie halt nach der Landnahme der Angelsachsen existiert haben. Für eine lange Zeit. Dann gab es doch natürlich verschiedene kleinere Königreiche oder Herrschaften. Das hat sich natürlich auch immer wieder geändert. Also man kann das, ich sag mal so, gar nicht so gut fassen, beziehungsweise man kann es halt nicht so vereinheitlichen. Aber im Grunde genommen sind das die entscheidenden Herrschaften gewesen in England. Genau.
Ja, wahrscheinlich sieht man jetzt, wenn man den Podcast auf YouTube schaut, sieht man die Karte jetzt auch im Hintergrund. Die kann man natürlich auch im Heft nachlesen. Also die, die es nicht wissen, wir sind ein Printmagazin, deswegen unbedingt die Grauzone abonnieren und kaufen. Da kann man das alles auch nachlesen und natürlich noch viel mehr. Und wir haben eben auch immer große Karten, Grafiken dabei, um das alles ein bisschen anschaulicher zu machen. Und das ist halt auch immer so ein bisschen, wie soll man das nennen, die geschichtliche Ungenauigkeit entsteht oft durch die Kartografen, weil egal ob jetzt vor 100 Jahren oder ich dann halt in InDesign, man ist dann halt froh, da eine Karte zu machen, die das irgendwie schön anschaulich darstellt, aber die Details gehen natürlich immer verloren und dann hat man dann eben diese Heptarchie. Aber im kleinen Detail gab es dann immer Dutzende, Hunderte an Fürstentümer, in Deutschland ja genauso, für die oft es gar nicht mal möglich ist, die einzuzeichnen aus, ja, aus Gründen der Kartografie. Genau, und diese sieben Herrschaftsbereiche haben sich so, ja, kann man sagen, ein bisschen konsolidiert für einige Zeit. Wir befinden uns ja dann im Übergang zum Mittelalter, kann man sagen. In Deutschland oder in Zentraleuropa war das ja auch ähnlich, dass es nicht mehr die Kleinstämme gab, sondern halt eben schon die ersten Vereinigungen, Stichwort Franken und ja, die anderen Stämme in Deutschland, die Bayern, die Thüringer, die Sachsen. Man wurde ein bisschen größer, aber natürlich gab es jetzt noch nicht diese richtige Einigung, sage ich mal, für ein Flächenland. Das kam in England und Großbritannien natürlich später, in Deutschland viel, viel später. Das ist ja wieder einer dieser Art Sonderwege, den Deutschland gegangen ist. Da müssten wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen. Gehen wir wirklich immer den Sonderweg oder nicht? Genau, aber dann, wie ging es dann im 8., 9. Jahrhundert vor allem weiter?
Also man kann sagen, spätestens ab dem 7. Jahrhundert hat man halt die Kelten aus dem, zumindest die keltischen Herrschaftsbereiche aus dem heutigen England mehr oder weniger verdrängt. Also die
Ja.
Kelten zogen sich dann vor allen Dingen in den Norden und in den Westen zurück. Also das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Cornwall, also der äußerste Südwesten Englands, diese Halbinsel, diese Landzunge, die sich da so reinzieht in den Atlantik. Und auch Wales noch so keltisch geprägt sind, weil halt die angelsächsischen Königreiche nicht dorthin reichten im Frühmittelalter. Und da auch übrigens ein interessanter Fall von sprachlicher Ähnlichkeit oder sprachlicher Verwandtschaft. Das heutige Wales heißt im Grunde genommen nichts anderes als das Land der Fremden. Und es ist verwandt mit unserem Ausdruck der Welschen. Also wir benutzen oder haben das vor allen Dingen im 19. Jahrhundert benutzt für die Italiener und die Franzosen, also für diese fremdsprachigen Völker jenseits des Rheins und der Alpen.
Romanischsprachige, ja.
Genau. Und die Angelsachsen haben das halt für die fremden Völker in England benutzt, also für die Kelten. Und daher nennen wir halt heute Wales, also der eigentliche, der Eigenname der Waliser ist ja eigentlich Cumbria, ja, oder Cymru. Also Cymru, davon, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ich bin leider kein Waliser, aber davon.
Ich glaube, kein Waliser wird zuhören, um das zu verifizieren. Also sagen wir einfach mal ja.
Okay, und davon leitet sich auch der Ausdruck Cumbria ab. Ja, also, genau. Was auch noch, ich glaube, kein unwichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass ja die Angelsachsen noch heidnisch waren zu dem Zeitpunkt, als sie England erobert haben,
Ja.
während die keltische Bevölkerung zum Großteil schon christianisiert war. Also der Grund dafür, nochmal ein kleiner Rückwurf, war ja, dass Konstantin der Große im Anfang des 4. Jahrhunderts den christlichen Glauben nicht nur für sich annahm, sondern auch zur Staatsreligion im Römischen Reich gemacht hat. Weswegen sich dann das Christentum auch relativ schnell dann bei den Römern verbreitete und damit natürlich dann auch nach Britannien kam. Und deswegen gab es dort schon also eine ausgeprägte oder einigermaßen ausgeprägte christliche Bevölkerung. Und ich habe ja auch vorhin zum Beispiel diesen keltischen Chronisten Gildas erwähnt, der war auch schon zum Christentum konvertiert. Bei den Angelsachsen kam das ein bisschen später. Der erste angelsächsische König, der zum Christentum konvertiert war, war tatsächlich Ethelbert von Kent, also der im äußersten Südosten Englands geherrscht hat. Ne, Kent, wie gesagt, ganz im Südosten. Unter Einfluss von Augustinus von Canterbury. Und dieser Augustinus von Canterbury wurde dann auch der erste Erzbischof von Canterbury. Und der Tatsache, dass halt Kent, das Königreich Kent und damit auch die Stadt Canterbury mit die ersten christlichen angelsächsischen Herrschaftsgebiete waren oder Wirkungsstätten waren, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel heute noch der Erzbischof von Canterbury der wichtigste Kleriker in der anglikanischen Kirche ist und warum auch er zum Beispiel die Krönungszeremonie der britischen respektive englischen Monarchen leitet. Also König Charles und vor allem auch noch Königin Elisabeth wurden vom Erzbischof von Canterbury gekrönt. Die historische Bedeutung dieser Stadt und dieses Amtes liegt halt genau auf diesen Umstand zurück, dass halt irgendwann im 6. Jahrhundert dieser Ethelbert als erster der Angelsachsen zum Christentum konvertiert ist. Genau.
Kann man sagen, warum er das gemacht hat? Also, gibt es da Theorien?
Wahrscheinlich Prestigegründe. Insofern, dass man halt eine gute außenpolitische Beziehung denn zum Kontinent haben konnte. Ich meine, das ist ja sowieso generell eine Frage, warum so viele germanische Könige relativ schnell auch zum Christentum konvertiert sind. Ich meine, dass zum Beispiel jetzt Widukind zum Christentum konvertiert wurde, ist ja eher die Ausnahme, also die Art und Weise, wie das geschehen ist. Viele, viele germanische Herrscher sind ja relativ freiwillig zum Christentum konvertiert. Oder wenn du mich, also korrigier mich, aber soweit ich weiß, war also wie gesagt, diese militärische oder die militärische Eroberung eher die Ausnahme bei den Germanen.
Ja, es ist unterschiedlich. Die Franken, beziehungsweise halt eben die Merowinger, haben das schon freiwillig angenommen. Aber als dann eben die Franken weitere Teile Germaniens erobert haben, dann ist das natürlich immer sehr zu
Ja.
differenzieren, weil man einfach rückblickend nicht sagen kann, hat jetzt der lokale Stammesfürst, zum Beispiel der Friesen oder so, also bei den Friesen weiß man es jetzt, die Friesen wurden gezwungen, das ist relativ eindeutig. aber bei den Sachsen ja auch, aber trotzdem gab es natürlich extrem viele lokale Fürsten, die halt dann freiwillig konvertiert sind oder die Religion gewechselt haben, mit ihnen dann auch die Untertanen. Aber es ist natürlich retrospektiv unfassbar schwer zu sagen, war das jetzt aufgrund des machtpolitischen Großdrucks der neuen Hegemonen oder hat man sich tatsächlich einfach mit einer neuen Religion angefreundet? Oder hat man Geld bekommen, oder also da gibt es ja
Ja.
dann einen ganzen Katalog, oder waren Untertanen leichter zu kontrollieren, wenn sie halt einer Religion angehört haben und nicht Dutzend verschiedenen heidnischen Strömungen. Also sehr, sehr schwer, aber da müssen wir unbedingt mal eine eigene Folge auch mit Kollege Fecht darüber
Ja.
machen. Oder ja, vielleicht auch mit Napf, der ist ja unser Theologe in der
Ja.
Redaktion. Sehr, sehr spannendes Thema.
Also,
Vor allem, weil, ja.
nee, also ich, wie gesagt, bei den Ethelbert war es wahrscheinlich tatsächlich diese politische Erwägung, dass man halt das starke Bündnis zum Festland gesucht hat. Und
Ja.
ich glaube, er war auch mit einer christlichen Tochter, also mit einer christlichen Frau verheiratet. Ich glaube sogar eine Merowingerin. Also das
Ja.
heißt, es gab da dann offensichtliche Gründe, warum er es getan hat. Wahrscheinlich dann halt, um die Nähe zum Frankenreich auch zu suchen.
Ja, die ja der, wie könnte man, der Hegemon, der Big Player Europas damals
Ja.
war. Da kommt ja dann auch bald ein Artikel zu, also nochmal den Hinweis, Krautzen abonnieren und dann kann man das auch als erstes lesen. Und ja, man könnte fast schon sagen, Ironie der Geschichte, die Briten und ja, die Briten und Kelten wurden früher christianisiert und dann kommen halt die Germanen und dann müssen die auch wieder christianisiert werden,
Ja.
also mit der Zeit. Und dann kommen die Nächsten.
Ja.
Im 8. Jahrhundert kommen die Wikinger, sage ich jetzt mal.
Ja, also wie der
Jetzt ist natürlich wieder
Germanen.
die Frage, ja, wer sind die Wikinger? Also die mit den Hörnern auf dem Helm und die immer Met aus Hörnern trinken. Aber nee, aber es sind Germanen. Kannst du das beschreiben oder kann man es zusammenfassen? Wer waren die Wikinger, die dann danach nach Großbritannien kamen?
Also man könnte sagen, es sind Nordgermanen oder Nordmänner, wenn man so möchte, gewesen. Also sie sind auch germanischer Abstammung. Aber eben einen anderen Zweig der germanischen, ich sag mal, Völkerfamilie, wenn man so möchte. Also die Angelsachsen stammen ja von Nordseegermanen ab, also von westgermanischen Stämmen, wovon ja auch letztendlich wir, also zumindest die Großteil der Westdeutschen und auch der Niederländer abstammen.
Du zumindest, ich nicht.
Und die Germanen, die quasi in Skandinavien geblieben sind, also man vermutet ja auch den Ursprung der germanischen Völker ja in Skandinavien oder auf Jütland ungefähr, wenn ich soweit ich weiß.
Ja.
Das sind halt die Nordgermanen, die dann quasi die Vorfahren der heutigen Norweger, Schweden und so weiter sind. Und die haben halt im Grunde genommen ab der Spätantike, beziehungsweise vor allen Dingen dann im Frühmittelalter, jede Menge, ich sag mal, Erkundungs- und Raubzugsfahrten gemacht gegen alle möglichen Ziele. Erkundungsfahrten ist der beste
Wollten Sie
Begriff.
die Demokratie sichern,
Richtig.
wahrscheinlich, ja.
Sie wollten die Demokratie exportieren, vor allen Dingen. Aber,
Ja.
also, ich meine, die Nordgermanen sind ja schon relativ weit gekommen, ne? Ich meine, die sollen ja auch noch vor den romanischsprachigen Völkern, also Portugal und Spanien, sollen sie ja schon nach Amerika gekommen sein. Und
Ja.
das heißt, wie kann man sagen, sie sind eigentlich gesichert dahin gekommen. So. Und sie sind ja auch bis in den Mittelmeerraum vorgedrungen. Also zum Beispiel auf Sizilien waren die Nordgermanen oder auch in Byzanz sogar. Und
Da gibt es ja dieses berühmte, dieser Schriftzug. Wer war das nochmal? Halvar war hier oder so.
ja, irgendwie so.
War es die Hagia Sophia
Ja.
sogar? Also in der größten, ja, jetzt Moschee, früher Kirche in Konstantinopel, hat tatsächlich ein Wikinger sich eingraviert im frühen Mittelalter. Also sehr beeindruckend, wie die mit ihren langen Schiffen Europa
Ja.
durchpflügt haben. Paris haben sie ja mehrfach erobert. Oder ja, erobert kann man nicht sagen, aber
Belagert zumindest.
unter Druck
Ja.
gesetzt, belagert und dann unter horrenden Lösegeldzahlungen sind sie dann abgezogen, weil sie auch gar keinen Sinn darin gesehen haben, irgendwie was
Wo,
einzunehmen, wenn man noch das Geld nehmen kann und wieder nach Hause
wobei
fliegt.
natürlich gerade interessant ist, dass sie also in Frankreich auch ihre Spuren hinterlassen haben. Sie haben ja nämlich, also ein Teil von ihnen ist tatsächlich in Frankreich geblieben. Sie haben quasi auch ihren Namen einem Teil Frankreichs aufgedrückt, nämlich der Normandie, was letztlich nichts anderes heißt als Nordmannsland. Also quasi der
Ja.
Mündungsbereich der Seine wurde dann später halt von Nordmännern zumindest, ja, besiedelt ist vielleicht das falsche Wort, aber es sind einige da geblieben, sagen wir es mal so. Sie haben dann ihre Sprache verloren, sie haben dann irgendwann Französisch gesprochen und so, aber ein Teil von ihnen ist da geblieben und das wird im Zuge der englischen Geschichte ja auch nochmal wichtig. Also, aber nochmal zurück zu den eigentlichen Wikingern oder beziehungsweise zu den Nordmännern, die in England des 8. Jahrhunderts eingefallen sind. Also die kamen tatsächlich von der Küste Norwegens und Dänemarks rüber, haben erstmal natürlich geplündert und waren halt auf Beute aus, haben dann aber auch tatsächlich militärische Expeditionen wirklich in das Tiefland hineingemacht. Und da ist vor allen Dingen das sogenannte große heidnische Heer zu erwähnen, das sich halt durch ganz England ja, gekämpft hat, um es mal neutral zu sagen. Das ging 865 los und da fielen einige der angelsächsischen Königreiche den Dänen, den Norwegern, den Wikingern zum Opfer. Zuerst natürlich Northumbria, ganz im Norden, dann Ostanglien oder East Anglia und schließlich auch Mercien. Ich glaube, am letzten Endes konnte allein König Alfred von Wessex seine Unabhängigkeit gegenüber den Dänen bewahren. Also dieser König Alfred von Wessex ging dann auch als Alfred der Große in die Geschichte ein, weil er es halt geschafft hat, als König von Westsachsen von Wessex das große dänische Heer erstmal aufzuhalten und dann auch einen Großteil der restlichen angelsächsischen Königreiche zu einen. Und genau, also man kann von ihnen auch noch mehrere Statuen sogar in verschiedenen englischen Städten besichtigen. Also der Name Alfred der Große ist bis heute noch bekannt, zumindest bei den geschichtsbewussten Engländern.
Ja, korrigier mich bitte bei den Zeiten. Ich versuche es jetzt gerade einzuordnen. Also, wann ist das große heidnische Heer gelandet? Im späten 9.
Mitte
Jahrhundert,
des
ne?
9. Jahrhunderts, also 865,
Mit.
66. 865, 66.
Okay, ja, mit. Ja, genau. Und dann, weil du hast es jetzt so dargestellt, da kommen halt die heidnischen Germanen. Dann sieht Alfred das, dann zieht er dagegen, dann vertreibt er sie wieder. Aber in der Realität ist es ja so, dass sich das ja wieder ja, Jahrzehnte, wenn nicht sogar. Ja, über 100 Jahre hingezogen hat. Die letzten Eroberungsversuche waren ja dann sogar bis ins frühe 11. Jahrhundert,
Ja,
richtig?
also ich hoffe, das kam jetzt nicht falsch rüber. Ich habe damit gemeint, dass er der Einzige war, der sich unabhängig behalten konnte. Also
Ja, klar.
er hat sie nicht
Ich
vertrieben.
wollte es nur noch
Ja,
betonen,
okay.
ja.
Also
Ja.
er hat sie nicht vertrieben, so war es nicht. Es gab dann noch einen Großteil, also die Dänen haben noch über einen Großteil des späteren Englands geherrscht. Dieser Teil Englands, der auch relativ dauerhaft unter dänischer Herrschaft stand. Das wurde auch als Dane Law, also als dänisches Recht, heißt es mir letzten Endes nichts anderes,
Ja.
bekannt. Und dieser dauerhafte, was heißt dauerhaft, aber diese jahrhundertelange Beherrschaft der Dänen bzw. der Skandinavier über England hat auch noch Spuren dort hinterlassen. Also zum Beispiel, dass halt die Engländer für den, zum Beispiel, die wir dann they und them benutzen, statt etwas, was so ähnlich wie bei uns ist, in sie und ihr, für die dritte Person Plural, geht zum Beispiel darauf zurück, dass halt dort die Wikinger waren. Oder
Ah,
das
okay.
Wort Window ist zum Beispiel ein Wort, was auf die nordgermanischen Sprachen zurückgeht. Also, es ist ja, ich bin ja, okay, ich bin ja auch jemand, der sich relativ viel für Sprachen interessiert. Und gerade beim Englischen hat man ja so einen unglaublichen Mischmasch aus verschiedenen Sprachfamilien, weil halt England im Frühmittelalter immer wieder Opfer von gewissen Invasionsversuchen wurde. Also, man hatte natürlich im Englischen, klar, diese angelsächsische Grundlage, aus der auch das Altenglische kommt. Aber das Altenglische, also Altenglisch ist ungefähr dann die Zeit von der angelsächsischen Invasion bis halt zum Frühmittelalter, bis halt die, Spoiler, die Normannen kommen aus der Normandie.
Ja.
Das ist so quasi die Zeit des Altenglischen, also ungefähr gleich, ganz grob gesagt, mit unserem Althochdeutschen. Und also dieselbe Zeit, meine ich. Und in dieser Zeit hat man dann natürlich dann halt diese westgermanische Grundlage, auf die Englisch ja immer noch nach wie vor aufbaut. Also deswegen verstehen wir auch relativ gut mein Name ist, ja, anstatt irgendwelche anderen Wörter. Aber es gibt auch schon dann durch den Kontakt mit den Wikingern auch nordgermanische Wörter, die dort Einfluss haben. Zum Beispiel das Wort für Himmel. Da haben wir einmal Heaven, was ja heutzutage vor allem diesen religiösen Kontext hat, was ja offensichtlich verwandt ist mit unserem Himmel oder einigermaßen verwandt ist. Aber die haben auch das Wort Sky. Und das wiederum hat einen dänischen Ursprung. Also das gleiche Wort Ski ausgesprochen bedeutet im Dänischen, glaube ich, so viel wie Wolke oder sowas. Und da gibt es ganz viele ähnliche Beispiele. Ich hatte ja auch schon erwähnt, ne, die Normannen fallen ja im 11. Jahrhundert dann in England ein und erobern es auch. Und die Normannen, also diejenigen Wikinger, die im Norden Frankreichs sich niedergelassen haben, haben dann halt einen altfranzösischen Dialekt angenommen, das Normannische. Und die haben dann halt entsprechend französische Wörter mitgebracht, wie zum Beispiel das Wort Liberty für Freiheit, wofür es ja im Englischen auch ein germanisches Wort gibt, nämlich Freedom. Und das ist halt der
Ja.
Grund, warum wir so viele, ich sag mal, Wortpaarungen im Englischen haben, die einfach unterschiedliche Wurzeln haben.
Ja, sehr interessant. Also im Deutschen ist es ja ähnlich, wahrscheinlich nicht so extrem. Auch bei uns haben ja die Lateiner haben ja ihre Einflüsse hinterlassen. Und du hast ja eben auch das Window angesprochen. Da soll man sich auch als Deutscher nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn auch Fenster ist kein deutsches Wort. Haha. Fenster ist tatsächlich ein lateinischer Begriff. Und ja, generell gibt es da immer diese verschiedenen Sprachfamilien. In England ist es extrem. Aber lass uns zurück in die Geschichte gehen, denn das große heidnische Heer steht in England. Die Engländer kämpfen gegen sie und können sie auch zeitweise besiegen. Trotzdem die Invasion der Nordgermanen geht natürlich weiter und alles läuft in der Geschichte so ein bisschen auf eine, ja, könnte man sagen, Entscheidungsphase zu. Also wenn sich so die historischen Flüsse zuspitzen. Denn es kommt noch ein dritter Spieler, tritt bald auf im Machtkampf um Großbritannien. Wer war das?
Du redest jetzt wohl von den Normannen, oder?
Ja, genau.
Okay, also ja, die Normannen, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, das waren, ich sag mal so, das sind Wikinger oder Nordmänner gewesen, die halt in Frankreich geblieben sind, die halt dort in die dortige Bevölkerung, wie soll man sagen, integriert haben, ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist klar, was da gemeint ist. Gemeint ist, es gab eine Art Genese.
Ja.
Und letzten Endes ist von den Nordmännern wahrscheinlich nur das Kriegerische übergeblieben, insofern, dass die halt am Ende auch eine französische Sprache gesprochen haben. Deswegen, ja, wir hatten ja auch gerade das Thema, den französischen Einfluss auf das
Ja.
Englische. Ich werde nochmal kurz einen Gang zurückschalten, bevor die Normannen
Ja.
endgültig in England einfallen. Und zwar gab es immer wieder zwischen den Dänen und den Angelsachsen so eine Art wechselndes Kriegsglück. Und mal konnte die eine Seite eher die Oberhand behalten, mal die andere Seite. Und letzten Endes lief es darauf hinaus, dass es am Anfang des 11. Jahrhunderts, also eigentlich ein paar Jahre vor der normannischen Invasion, es tatsächlich ein zusammenhängendes Nordseereich gab, in dem die dänischen Könige tatsächlich ganz England beherrschen konnten. Und zwar ist da vor allen Dingen zu erwähnen Sven Gabelbart, ein König von Dänemark, und dessen Sohn Knut der Große. Und Knut der Große konnte tatsächlich um 1030 herum ganz England für sich beanspruchen. Nach dessen Tod zerfiel das Reich dann auch gleich wieder und die Angelsachsen konnten sich wieder von den Dänen lösen. Und es war dann.
Hat er keine Nachfolger oder warum
Naja, ich sag
konnten
mal,
die das nicht längerfristig machen?
es gab halt keine geregelte Nachfolge. Also ich glaube, es lief dann auf Erbkämpfe hinaus. Und außerdem ist es auch gar nicht so einfach, von Dänemark aus oder sonst wo, von Skandinavien aus, England dauerhaft zu beherrschen. Ne? Also daran ist es letzten Endes gescheitert.
Ja.
Natürlich waren die Skandinavier nicht von heute auf morgen weg. Und es kam auch nochmal zu einer Auseinandersetzung mit den Skandinaviern. Und das war tatsächlich unter König Harald II., also ein angelsächsischer König, Harald, König von England. Also es war genau der Harald der Zweite, der dann später gegen die Normannen verloren hat. Also man muss sich vorstellen, die Skandinavier haben versucht noch diesen Thronanspruch, den sie durch Knut den Großen gehabt hatten, zu verteidigen, wurden dann im September 1066 von den Angelsachsen besiegt unter, wie gesagt, Harald II. In der Schlacht von Stamford Bridge. Und dann, kurz danach, also nicht mal einen Monat später, landete Wilhelm der Eroberer, also dieser Normannenherzog Wilhelm, in Südengland, zog gegen die Normannen und es kam zur Schlacht von Hastings, wo dann Harald II., der letzte angelsächsische König von England, unterlegen hat, also verloren hat. Und er wurde noch auf dem Schlachtfeld getötet. Und diese Schlacht von Hastings besiegelte quasi die angelsächsische Herrschaft über England. Und ab dann kann man eigentlich auch sagen, dass England wirklich im Mittelalter angekommen ist. Oder zumindest im
Ja.
Hochmittelalter. Und die normannische Zeit Englands begann. Also die Normannen brachten natürlich da auch gewisse Heerführer mit sich und diese Heerführer stellten dann später den hohen englischen Adel, während die Angelsachsen eher den niedrigen Adel beherrschten oder halt Teil des einfachsten Volks waren. Also
Lass kurz zurück zur Klarstellung. Also,
ja.
der angelsächsische König war Harald der Zweite,
Richtig,
richtig?
genau.
Okay, und der andere Harald?
Nee, 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 also
Das war,
es gab.
der war Skandinavier.
Nee, ich habe nur von einem Harald gesprochen.
Ach so,
Also,
okay.
ich habe. Es ist tatsächlich so, dass es noch Harald den Dritten Hardrode gab. Oder Hardrode, ich bin nicht ganz sicher, wie das ausgesprochen wird. Das war ein skandinavischer Harald. Und das war der tatsächlich auch ein Nachfolger von Knut dem Großen gewesen war. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Es ist eigentlich nur wichtig, dass es dieser Harald den Zweiten gab. Und dieser Harald der Zweite war, wie gesagt, der letzte angelsächsische König von England. Und der Herr
Okay,
konnte.
und der ist in den Norden gezogen, um die Wikinger zu besiegen, und
Genau. Und den
gleichzeitig
anderen
kamen ja
Harald
die
zu besiegen?
Normannen von Süden. Ja.
Richtig. Und fast gleichzeitig kam der Normann von Süden. Und im Oktober 1066 kam es dann zur entscheidenden Schlacht von Hastings gegen die
Ja,
Normannen.
okay.
So, das ist der Hintergrund. Und Harald der Zweite, also der angelsächsische Harald, fiel auch in der Schlacht von Hastings, sodass die Normannen auch dynastisch ein relativ leichtes Spiel hatten, ihre Dynastie zu festigen. Und wie gesagt, die Normannen brachten ihre Sprache mit. Also tatsächlich war Französisch oder beziehungsweise das normannische Französisch, also der Dialekt der Normannen, der sich ja nochmal von dem Parisischen, was dann am französischen Hof gesprochen wurde, unterschied. Ja. Aber dieses Französisch war auf jeden Fall lange Zeit Hofsprache in England, bis zum Ende des Mittelalters hinein. Der Adel, der von den von Nordmännern gestellt wurde, also der Hochadel in England, hat ebenfalls Französisch gesprochen. Und nur quasi das einfache Volk, beziehungsweise die niedrigen Adligen, die haben Angelsächsisch gesprochen. Und dementsprechend hat halt das Mittelenglische, also das Englische, was eben zur Zeit des Mittelalters gesprochen wurde, einen erheblichen Einfluss durch das Französische bekommen. Und wie gesagt, die englische Gesellschaft wurde entscheidend durch diesen Normanneneinfall geprägt. Also der Begriff Earl zum Beispiel ist tatsächlich ein germanischer Begriff und bezeichnet ja heutzutage eigentlich eher den niedrigen Adel in England. Und das hängt halt damit zusammen, dass eben die angelsächsischen Adligen halt entmachtet worden und in den niedrigen Adel quasi abgedrängt worden, während der Hochadel, wie gesagt, durch die Normannen gestellt wurde und so weiter. Und
Ja.
du hast deswegen auch bei den Adelstiteln normannische französische Begriffe. Also der Duke zum Beispiel ist etymologisch, also ist verwandt mit dem Begriff Duce im Italienischen oder Dux
Ah, okay.
im Lateinischen.
Ja, okay, sehr interessant. Aber hatten die Normannen dann nie irgendwie das Bedürfnis, da auch tatsächlich zu siedeln? Also waren sie mit der Übernahme der politischen Herrschaft einfach zufrieden? Weil, warum sollte man Leute darüber schicken, wenn man eh die Kontrolle hat? Kann man das so sehen?
Ich sag mal so, ich glaube, sie hatten auch nicht die Anzahl, um nachhaltig zu siedeln, glaube ich. Also, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass es das wieder eine Völkerüberwanderung war, die da jetzt nach England drüber gemacht ist, sondern es waren eine relativ kleine Gruppe von einem gut organisierten Heer. Ich glaube sogar, dass Wilhelm II. Truppentechnisch unterlegen war bei der Schlacht von Hastings.
Ja.
Also das heißt, es war jetzt keine Siedlungseroberung, sondern es war eine rein politische Machtübernahme. Die letzten Endes auch darauf zurückging, dass ich glaube, es unter Wilhelms Vorfahren irgendeine Prinzessin gab, die angelsächsisch gewesen war. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich glaube, das wäre jetzt auch zu komplex, um das jetzt auszulegen. Aber
Ja.
also es war tatsächlich eine politische Sache. Und
Ja, du hast ja auch.
genauso, und
Ja.
obwohl ja, wie gesagt, keine Siedler mitkamen, ist ja der kulturelle Einfluss der Normannen eben nicht zu übersehen.
Ja. Und trotzdem ist das germanische Erbe auch heutzutage in England immer noch vorhanden, oder zumindest bisher vor wenigen Jahrzehnten. Zum einen hatte man da bist du ja am Ende des Artikels nochmal drauf eingegangen, dass man auch vor den Weltkriegen immer das Gefühl hatte, eine besondere Bindung zu Deutschland zu haben, weil man sich auch selbst teilweise als German oder zumindest halt als Anglo-Saxon gesehen hat. Obwohl ja das ja auch viele Jahrhunderte schon her ist, dass die angelsächsische Besiedlung stattgefunden hat. Aber trotzdem halt eben und trotz der politischen Sonderstellung oder auch geografischen Sonderstellung der Engländer hat man sich halt sehr, sehr lange immer noch als Angelsachse selbst betrachtet.
Ja. Und muss man dazu sagen, dass diese Liebe von den Deutschen immer mehr ausging als von den Engländern.
Okay.
Also klar hat man sich als Angelsachsen begriffen, aber ich sag mal so, der Zusammenhalt mit den Festlandsachsen, mehr oder weniger, der ging ja schon kurze Zeit nach der angelsächsischen Landnahme zurück, ja. Und deswegen gab es also immer so eine Art gewisse Distanz. Und letzten Endes auch dadurch, dass er halt eben einen normannischen Einfluss hatte, denke ich mal, auf England. Und dadurch, dass auch die Normannen ja auch die Herrscherelite gestellt haben, lange Zeit, kann ich mir vorstellen, dass das auch seinen Einfluss oder seinen Teil dazu beigetragen hat, dass man halt von England aus diese Gegenliebe nicht so sehr erwiderte.
Ja, verstehe. Ja, und dann würde ich sagen, vielleicht noch eine kleine Ergänzung, weil ich es auch gerade so schön vor mir habe über die genetische Zusammensetzung der Engländer. Da haben wir ja eben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, aber damit man sich das so grob vorstellen kann, das ist dann so ein Kuchendiagramm. Jetzt wieder großer, großer Disclaimer. Es ist der durchschnittliche Engländer, also der Westengländer hat natürlich viel, viel mehr Teile Kelten und der Ostengländer viel mehr Teile Angelsachsen. Und natürlich die neuen Engländer, wenn man es so formulieren will, haben natürlich noch ganz andere Herkunftsanteile. Aber hier in dieser Studie im weitesten Sinne wurden die ausgeklammert. Zumindest gehen wir davon aus, weil der Anteil an Sonstige ist sehr gering. Und ja, Angelsachsen 37%, Kelten 21%, Westeuropa und dann ist jetzt der nächste Hin, also 20%, und da ist jetzt der nächste Hinweis, dass es auch nicht trennscharf zwischen Westeuropa und Angelsachsen unterschieden werden kann. Wie viele Normannen sind das jetzt? Wie viele andere Germanen sind das jetzt? Das weiß man nicht so genau. Und Skandinavier tatsächlich 10%, also auch die Nordmänner haben einen kleinen Teil Nachfahren in Großbritannien hinterlassen. Genau. Ja, Friederikus, wir nähern uns dem Ende. Hast du noch einen wichtigen Aspekt, den du unbedingt erwähnen willst?
Ja, also ich sag mal so, der Name der Angelsachsen, der hat sich dann auch natürlich mit dem Zuge der englischen Kolonisierung Amerikas über den Atlantik getragen. Und
Ja.
es wird auch, glaube ich, im Heftartikel erwähnt, also die amerikanische, britisch-amerikanische Elite oder die englisch-amerikanische Elite hat sich lange Zeit als WASP bezeichnet. Das ist heute noch ein Begriff, also als White Anglo-Saxon Protestants. Also weiße angelsächsische Protestanten. Ein Begriff, der übrigens auch in den Epstein-Files vorkommt, falls was du das schon wusstest. Also
Nee, wusste ich nicht, ne?
natürlich hat dann Epstein eher in abwertender Weise über diese Leute gesprochen, aber das ist tatsächlich nach wie vor ein Begriff und ist halt quasi die weiße Herrschaftselite gewesen in den USA. Und teilweise heute noch
Ja.
auch noch. Aber nun, im Laufe des 20. Jahrhunderts kamen halt auch noch, ich sag mal, andere Gruppen hinzu. Auf jeden
Genau.
Fall
Ja, und
ist das halt auch das Erbe der Angelsachsen, wenn man so möchte.
ja, die dann tatsächlich den Ursprung vor weit über 1000 Jahre hatten, als die Nordgermanen oder die Germanen auf die, ja, die Nordwestgermanen auf die Idee kamen, Großbritannien zu besiedeln. Ja, eine lange Kontinuität und auch eine gewisse Verwandtheit zu uns als auch Nachfahren der Germanen. Und da weise ich dann nochmal jetzt auf das Krauzone-Abo hin, denn die nächste Ausgabe wird eine sehr, sehr schöne Ausgabe wieder Thema Germanen, woher wir kommen, wer wir sind. Und auch da mit dem Krauzone-Abonnement wird man als erstes beliefert. Und zusätzlich unterstützt ihr oder sie, liebe Leser, natürlich unsere Medienformate, denn der Podcast hier ist ja kostenlos, aber der kostet natürlich für uns Zeit und auch Geld. Und deswegen würden wir uns sehr darüber freuen, wenn man ein Krauzone-Produkt kauft oder wenn man auch eine Spende dalässt, kann man das gerne tun. Wir konkurrieren mit großen Medien, wir konkurrieren mit den öffentlich-rechtlichen und haben ja hier selbst ein hervorragendes Medium mittlerweile auf die Beine gestellt. Aber das funktioniert natürlich nur mit der Unterstützung der Leser und Hörer. Von daher einfach mal drüber nachdenken und wir würden uns sehr freuen. Und ich danke natürlich wie jedes Mal Fridericus Vesago für seine Expertise.
Es war mir eine Freude, wie immer. Und ja,
Genau, und
dann auf Wiedersehen, ne?
ja, auf Wiedersehen von mir bis zum nächsten
Oder
Mal. Tschüss.
wie man gesagt hätte, Pfarrer Jesunde. Auf Altenglisch. Okay, also jetzt, ciao.
Sehr gut.